Und am Mikrofon ist heute Jörg Münchenberg. Einen schönen guten Abend. Noch immer ist die Empörung groß im politischen Berlin angesichts der Bilder vom Wochenende. Barrieren und Polizei überrannt, Reichskriegsfahnen vor der Herzkammer der Demokratie, dem Deutschen Bundestag. Der Bundespräsident fand heute sehr klare Worte. Die Ausschreitungen seien verabscheuungswürdig gewesen. Und wer sich nicht eindeutig von den Rechtsextremen abgrenze, der mache sich mit ihnen gemein. Aber auch die Ratlosigkeit, sie ist unüberhörbar. Gesundheitsminister Jens Spahn, CDU, am Abend im ZDF-Heute-Journal.
Was mich echt beschäftigt ist, dass die Regenbogenflagge, die Flagge eigentlich von Freiheit, Gleichberechtigung, Emanzipation der Schwulenbewegung, auf einmal auf derselben Demo ist wie die Reichsflagge und die Nazi-Symbole. Und da fragst du dich schon, was ist eigentlich los mit manchen jedenfalls, dass da auf einmal solche Bewegungen sich gemein machen und irgendwie was Gemeinsames finden.
Berlin am Tag nach den Anti-Corona-Demonstrationen. Wir berichten gleich ausführlich und vertiefen dann das Thema mit der Politikwissenschaftlerin Paula Diehl von der Universität Kiel. Die weiteren Themen, ein Untersuchungsausschuss zum Skandal um den Finanzdienstleister Wirecard wird immer wahrscheinlicher. Der Botschafter des Libanon in Deutschland soll neuer Premier des Landes werden. Trumps Ex-Berater Bannon wegen Betrugsverdacht vor Gericht. Wir schaffen das. Jener berühmt umstrittene Satz der Bundeskanzlerin jährt sich zum 5. Mal. Und wir schauen auf die aktuelle Lage in Belarus und den Wahlausgang in Montenegro. Das hat es in Deutschland nach der Wiedervereinigung noch nie gegeben. Mehrere hundert Demonstranten mit Reichsfahnen in der Hand haben am Wochenende den Reichstag zwar nicht gestürmt, aber sich zumindest nach Überwindung der Barrieren unmittelbar davor positioniert. Darunter viele sogenannte Reichsbürger, die den Staat offen ablehnen. Am Tag danach waren Betroffenheit und Empörung über diesen Vorfall noch immer groß. Klaus Remme.
Es ist das zweite Mal in zwei Tagen, dass der Bundespräsident auf die Ereignisse von Samstag reagiert. Frank-Walter Steinmeier hatte 6 Einsatzkräfte der Polizei ins Schloss Bellevue eingeladen, darunter die 3, die sich den Demonstranten auf den Stufen des Reichstagsgebäudes zunächst allein entgegengestellt hatten. Steinmeier dankte ihnen. Unsere Demokratie lebt und kann sich ihrer Feinde erwehren, so der Bundespräsident wörtlich. Er begann seine öffentliche Erklärung so.
Reichsflaggen, sogar Reichskriegsflaggen, darunter auf den Stufen des frei gewählten deutschen Parlaments, dem Herz unserer Demokratie, das ist nicht nur verabscheuungswürdig, sondern angesichts der Geschichte dieses Ortes geradezu unerträglich. Wir werden solche Ausschreitungen nicht hinnehmen.
Einmal mehr habe sich die tiefe Verwurzelung des Rechtsextremismus in der Gesellschaft gezeigt. Er ist eine ernste Gefahr, sagte Frank-Walter Steinmeier, doch ihn zu bekämpfen sei nicht allein eine polizeiliche Aufgabe. Natürlich habe jeder das Recht, gegen Anti-Corona-Maßnahmen zu demonstrieren.
Mein Verständnis endet aber dort, wo Demonstranten sich vor den Karren von Demokratiefeinden und politischen Hetzern spannen lassen. Wer auf den Straßen den Schulterschluss mit Rechtsextremisten sucht, aber auch wer nur gleichgültig neben Neonazis, Fremdenfeinden und Antisemiten herläuft, macht sich mit ihnen gemein.
Das Demonstrationsrecht wurde missbraucht, stellte auch Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittag fest. Das Ergebnis seien schändliche Bilder gewesen, nicht hinnehmbar, so Seibert, der darüber hinaus aber mahnte.
Die Szenen dieser Demonstration am Wochenende sollten uns nicht den Blick darauf verstellen, dass die übergroße Mehrheit der Menschen in Deutschland anders denkt und anders handelt als die Demonstranten von Berlin und dass Deutschland deswegen bisher insgesamt so gut durch die Pandemie gekommen ist.
Bilder von Reichsflaggen am Eingang des Deutschen Bundestages lassen uns schaudern, erklärte Uwe Becker, der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Die AfD-Abgeordnete Beatrix von Storch kommentierte den Vorfall im Südwestrundfunk mit eher milder Kritik und folgendem Vergleich.
Nein, das ist nicht in Ordnung, genauso wenig in Ordnung, wie es war, dass Greenpeace am 3. Juli den Reichstag tatsächlich erstürmt hat. Sie saßen auf dem Dach, sie saßen uns während einer Plenarsitzung auf dem Dach und sie haben von oben Transparente heruntergerollt. Das war genauso nicht in Ordnung, nur da hat sich niemand drüber aufgeregt.
Jenseits der AfD wurde die Aktion vor dem Reichstagsgebäude von allen im Bundestag vertretenen Parteien mit scharfen Worten verurteilt. Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth warnte heute Morgen im im Deutschlandfunk aber davor, nun mit allzu drastischen Schutzmaßnahmen zu reagieren. Das Parlament dürfe kein Hochsicherheitstrakt werden.
Ich will nicht, dass wir uns verschließen, denn das ist genau die Kraft unseres Hauses, dass wir ein offenes, demokratisches Haus sind und bleiben und übrigens sehr, sehr, sehr viel mehr Demokraten dort sind als Antidemokraten.
Claudia Roth im Beitrag von Klaus Remme. Und über die neue mögliche Verbindung zwischen Anti-Corona-Protesten und Rechtsextremen habe ich kurz vor der Sendung mit der Politikwissenschaftlerin Paula Diehl von der Universität Kiel gesprochen und sie zunächst gefragt, ob sich da eine möglicherweise eine neue Allianz bildet.
Ich würde gar nicht so weit gehen. Also ich glaube, das, was man hat, ist erstmal eine diffuse Empörungswelle mit unterschiedlichen Gruppierungen. Und was man jetzt zumindest auf der Seite der Symbolik beobachtet, ist, dass Rechtsradikalen versuchen, die symbolische Orientierung für diese Demonstrationen zu geben. Und das hat insofern gut geklappt, als die sehr symbolträchtige Versuch eines Sturms auf den Reichstag inszeniert haben. Und das überschattet ein bisschen die Diskussion jetzt. Insofern würde ich sagen, so weit sind wir nicht. Aber worauf wir aufpassen müssen, ist, dass viele Leute, die in diese Demonstrationen waren, dass es denen nicht so wichtig ist, wer mitmarschiert. Ich glaube, das ist etwas Neues, was ein bisschen anders sich verhält als bisher.
Aber genau das ist ja der Vorwurf gegenüber auch den Corona-Demonstranten, dass sie sich nicht klar distanzieren, obwohl jetzt die Rechtsextremen, die Reichsbürger, ja ganz klar zu erkennen waren. Also kann man sagen, da steckt vielleicht dann doch eine heimliche Sympathie dahinter oder ist es eben doch am Ende einfach Desinteresse, Ignoranz?
Wahrscheinlich eine Mischung. Und wahrscheinlich ist die Empörung, die dahinter steckt, so groß, dass es dann zeitliche Allianzen geht und dass man sich dann keine weiteren Gedanken darüber macht. Ich würde aber ein bisschen weiter zurückgehen und auf zwei Faktoren aufmerksam machen wollen. Zum einen haben wir seit langem und seit der ersten Sarrazin-Debatte eine Art Gewöhnung an bestimmte Dinge, die früher nicht sagbar und akzeptierbar waren, weil sie gegen das Prinzip der Gleichheit in Demokratie verstoßen. Wir haben uns daran gewöhnt, Dinge zu hören, die gegen dieses Prinzip stehen. Und dieser Gewöhnungsprozess, könnte man sagen, das tendiert zu einer gewissen Normalisierung von antidemokratischen Ideen. Das läuft auch mit sozusagen. Man ist nicht mehr so empört wie früher, weil es ein Teil der Normalität geworden ist. Der andere Punkt ist, es gibt eine Art globale Unzufriedenheit mit der repräsentativen Demokratie, Stichwort Krise der politischen Repräsentation, die Sie hier seit langem sehen, eine tiefe Unzufriedenheit mit der Parteien, die nicht genau artikuliert ist, die noch kanalisiert werden muss, um eine politische Form zu bekommen. Und die äußert sich als unmittelbar. Und im Moment sehe ich zum Beispiel bei der Gelben Westen, war es auch sehr unmittelbar und ohne eine Kanalisierung, in welche Richtung das gehen soll. Das Rassemblement National von Marine Le Pen hat versucht, diese Bewegung für sich zu kapern, hat es aber nicht so richtig geschafft.
Trotzdem darf ich vielleicht da kurz einsteigen. Wir alle haben ja jetzt auch diese Bilder vom vergangenen Wochenende im Kopf und das waren ja schon ganz andere Bilder, auch jetzt von den Gelbwesten, weil da waren Friedensaktivisten, Esoteriker, zusammen mit Neonazis und Reichsbürger, dazu dann eben auch noch Russland und Putin-Freunde. Trotzdem gibt es da vielleicht doch einen Kit, das diese ganzen unterschiedlichen Gruppen am Ende zusammenbindet und vielleicht auch eine neue Qualität eben in der Bewegung.
Ich denke, dass der Kit wäre tatsächlich diese Krise der Repräsentation. Ja, also diese tiefe Unzufriedenheit mit der repräsentativen Demokratie. Und jetzt, was wir sehr genau beobachten müssen, wäre, bekommt das einen rechtsextremen Dreh in diesem Diskurs oder nicht? Da sind viele unterschiedliche Diskurse, da sind auch Gruppen, die dabei waren, die einfach empörten Familieneltern, weil sie auf die Kinder aufpassen müssen und gleichzeitig arbeiten müssen und so weiter. Ja. Aber das Interessante, politikwissenschaftlich gesehen und das, was für die Demokratie besorgniserregend ist, ist, dass viele von denen, wenn sie befragt wurden von den Medien, sagten, es macht mir nichts aus, wenn neben mir jemand mit der Reichsflagge läuft. Und ich denke, da braucht eine gewisse Reaktion der Zivilgesellschaft, aber auch der politischen Akteure.
Sie haben vorhin die Rechte angesprochen. Die haben ja ein klares Ziel. Die sind doch organisatorisch ganz anders aufgestellt als eben die Anti-Corona-Aktivisten, wo ja auch ein bisschen diffuses Weltbild manchmal vorherrscht. Also anders gefragt, könnten die Rechten mittelfristig nicht die Anti-Corona-Bewegung übernehmen?
Das ist zumindest, was sie versuchen. Und diese Inszenierung eines Sturms auf dem Reichstag hatte genau dieses Ziel und hat in gewisser Hinsicht symbolisch dieses Ziel erreicht, weil wir die ganze Zeit darüber reden. Also das heißt, die ganze Bewegung, die sich auf die Straße gemacht hat, lässt sich jetzt zumindest symbolisch auf diesen gemeinsamen Nenner kristallisieren, nämlich wir haben einen Versuch, den Reichstag zu stürmen, mit allen historischen Assoziationen, die damit verbunden sind. Und natürlich die Frage, die sich stellt, ist, was passiert mit denjenigen, die mitmarschiert sind, die aber nicht dafür sind? Also da braucht ein bisschen Klarheit. Ne? Mhm. Also zumindest hinterher, dass man sich distanziert oder dass man, also währenddessen hätte auch passieren sollen. Aber das ist etwas, was vermisst wird, dass man dann eine klare demokratische Position annimmt.
Aber Sie haben eben vorhin auch Menschen zitiert, die gesagt haben, es macht mir nichts aus, dass ich jetzt sozusagen mit den Rechtsextremen marschiere. Aber werden dann am Ende nicht eben auch diese ganzen Appelle gerade jetzt aus der Politik verhallen, die ja genau diese klare Distanzierung einfordern, aber eben von der Resonanz her ja da überhaupt kein Feedback bekommen?
Ja, aber genau das ist das Problem der Normalisierung von rechtsextremen Vorstellungen. Und das ist ein langer Prozess. Dieser Prozess hat zuerst, ich weiß nicht, ob man sich daran erinnert, nach den Bundestagswahlen haben wir viel diskutiert, ob die Sprache, die in den Medien verwendet worden ist, adäquat war, weil sie teilweise die Frames von Rechtspopulisten aufgenommen hatte und weiter reproduziert hat. Also diese Spirale geht einfach weiter. Andere Politikerinnen nehmen diese Frames auch auf und irgendwann mal empört man sich nicht mehr. Und ich glaube, das ist ja eine Qualität, auf die wir auf der Ebene der politischen Kultur aufpassen müssen, nämlich was sind die Grundsätze der Demokratie, die vielleicht alltäglich missachtet werden und wogegen muss man sich dann stellen. Also das ist tatsächlich ein Moment, in dem man auf allen Ebenen von Gesellschaft und Politik im Grunde eine Haltung bekunden muss.
Aber das wäre jetzt mal meine konkrete Nachfrage zum Schluss. Gehen wir mal davon aus, dass die Corona-Maßnahmen jetzt im Herbst angesichts steigender Infektionszahlen nochmal verschärft werden müssen. Wie kann denn Politik auf dieses ja doch sehr bunte Volk überhaupt reagieren? Wie soll Politik reagieren?
Ja, das ist die Klemme unter Corona-Bedingungen tatsächlich, weil viele, die vielleicht gegen demonstrieren würden, gehen nicht, weil sie Angst vor einer Ansteckung haben. Zum Beispiel, bevor wir überhaupt zum Lockdown kommen. Kommen wir zum Lockdown, dann wird es tatsächlich schwierig, weil da ist der Moment, wo tatsächlich Proteste angebracht sind, nämlich die Proteste können eine Korrektur zu übertriebenen Maßnahmen der Beschränkung von Grundrechten. Die gab es ja sporadisch während des Lockdowns in bestimmten Orten. Da hätte man was dagegen tun müssen. Und das, was jetzt passiert, scheint mir ein bisschen disproportional zu dem, was wir im Moment erleben. Aber sollten wir zu einem Lockdown kommen, kommen wir tatsächlich in die Klemme. Nämlich, wie kann die Zivilgesellschaft sich so organisieren, dass sie klare Flagge zeigt im Sinne von Protest und gleichzeitig zeigt, wir sind für die Demokratie. Das wird eine große Herausforderung und das ist für die Politik noch nicht so ganz einfach.
Sagt die Politikwissenschaftlerin Paula Diehl von der Universität Kiel. Die Polizisten, die sich vor dem Reichstag den Demonstranten in den Weg gestellt hatten, sind heute vom Bundespräsidenten geehrt worden. Wir haben vorhin darüber berichtet. Gleichzeitig stellt sich dennoch die Frage, ob die Sicherheitskräfte gut genug aufgestellt waren, ob am Ende also nicht die Berliner Landespolitik die Anti-Corona-Demos unterschätzt hat. Claudia von Laak zur Diskussion über notwendige Konsequenzen.
Der Berliner Senat hat erste Konsequenzen nach den Eskalationen vom Wochenende gezogen. Künftig soll für alle Demonstrationen eine Maskenpflicht gelten. Die Infektionsschutzverordnung werde entsprechend verändert, sagt der Innensenator Andreas Geisel. Der SPD-Politiker nannte die Bilder der Rechtsextremisten mit Reichsflaggen vor dem Reichstag beschämend. Der Reichstag sei aber zu keiner Zeit schutzlos gewesen, sagte Geisel vor dem Innenausschuss des Abgeordnetenhauses.
Klar ist aber auch, dass die Macht der Bilder wirkt. Da hilft kein Drumherumreden. Ich bedauere zutiefst, dass solche Bilder entstehen konnten.
Der Fraktionschef der CDU, Herr Burkhardt-Dregger, griff Geisel frontal an. Er habe sich dilettantisch und zum Schaden Berlins verhalten. Dregger kritisierte den Versuch Geisels, die Demonstration vorab zu verbieten. In diesem Zusammenhang hatte der SPD-Politiker davon gesprochen, dass Berlin Reichsbürgern, Verschwörungsideologen und Rechtsextremisten keine Bühne bieten dürfe.
Sie haben durch Ihre Äußerungen dazu beigetragen, dass sich Verschwörungstheorien in Deutschland vermehren und dass Sie sich darauf jetzt berufen können. Und damit haben Sie im Grunde das Gegenteil erreicht von dem, was Sie vermutlich wollten.
Der Innensenator dagegen verteidigte das Demonstrationsverbot, das vom Verwaltungsgericht gekippt wurde.
Was glauben Sie, welche Diskussion wir jetzt miteinander geführt hätten, wenn wir kein Verbot ausgesprochen hätten? All diese Bilder hätte es genauso gegeben und wir hätten uns Ihren Fragen, Ihren Angriffen stellen müssen, warum wir dagegen nichts getan haben.
Warum waren am Samstagabend so wenige Einsatzkräfte vor dem Reichstagsgebäude? Warum konnten die Polizisten die Bilder von fahnenschwenkenden Reichsbürgern und Rechtsextremisten auf den Stufen nicht verhindern? Schließlich habe es zuvor entsprechende Aufrufe gegeben, kritisierte die Opposition, nicht zuletzt auf der parallel laufenden Kundgebung an der Siegessäule. Dazu Einsatzleiter Stefan Katte.
Die Aufrufe, den Reichstag zu stürmen, Berlin zu stürmen, die sind ja nicht neu und die sind auch an dem Tage nicht neu. Und natürlich waren die uns auch bekannt, aber sie wiederholen sich in einer Vielfältigkeit, wo wir eben auch abwägen müssen, wie ernsthaft es an der einen oder anderen Stelle ist.
Bilder wie die vom Wochenende dürften sich nicht wiederholen. Regierung und Opposition waren sich in diesem Punkt einig. Die oppositionelle CDU nennt SPD-Innensenator Geisel inzwischen eine, Zitat, Belastung für die Stadt. Gegen die Demonstranten vor dem Reichstag wird wegen Landfriedensbruchs ermittelt. Die Frau, die auf der Kundgebung der Initiative Querdenken zum Sturm auf den Reichstag aufgerufen hatte, konnte von der Polizei ermittelt werden.
Der Bericht von Claudia Verlag und damit um 23.27 Uhr zu einem ganz anderen Thema. Erst nach und nach lichtet sich der Nebel, in das die verantwortlichen Manager das Unternehmen Wirecard gehüllt hatten. Und was da zum Vorschein kommt, das ist ziemlich ungeheuerlich und für die Aufsichtsbehörden mehr als peinlich. Der Finanzdienstleister hat seit Jahren rote Zahlen geschrieben und niemand will es bemerkt haben. Und dann gibt es auch noch erstaunliche Verbindungen in die Politik, weshalb nun auch die Einrichtung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses immer wahrscheinlicher wird. Volker Fintermann.
Vor dem Hintergrund des ersten Gutachtens des Wirecard-Insolvenzverwalters bekommen die heute und morgen abgehaltenen Befragungen im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages eine neue Qualität. Geht es doch nicht mehr nur um allgemeine Schuldzuweisungen, sondern um ganz konkrete Fragen und Verstrickungen der Sicherheitsbehörden und auch der Politik vor dem Hintergrund der Erkenntnis, dass der insolvente Zahlungsdienstleister bereits seit vielen Jahren Verluste in Milliardenhöhe angehäuft hatte. Nur wenige der weltweit über 50 Firmen des Konzerns hatten tatsächlich eigene Einnahmen. Die Firma sei überhaupt nicht auf Transparenz ausgelegt gewesen, heißt es in dem Gutachten. Und ganz offensichtlich hat die Politik tatenlos zugesehen.
Wir wissen, dass die Finanzaufsicht trotz klarer Hinweise die nötigen Schritte nicht ergriffen hat. Wir wissen inzwischen auch, dass ein Großteil der interessanten Geldwäsche-Verdachtsmeldungen vor der Insolvenz von Wirecard nicht entdeckt worden ist. Und wir wissen auch, dass die Staatsanwaltschaft in München immer wieder informiert worden ist, aber nicht die harten Ermittlungsmaßnahmen eingeleitet hat, die man eigentlich hätte erwarten müssen.
Sagt Florian Tonka von der FDP, der auch von einem multiplem Staatsversagen spricht. Die Münchner Staatsanwaltschaft geht inzwischen davon aus, dass Wirecard seit 2015 Scheingewinne auswies und ermittelt wegen gewerbsmäßigem Bandenbetrugs. Der Schaden für die kreditgebenden Banken und Investoren könnte sich auf 3,2 Milliarden Euro belaufen. Im Fokus heute stand vor allem das Kanzleramt, wo Ex-Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg persönlich bei der Kanzlerin vor deren China-Reise für das Unternehmen geworben hatte und der ehemalige Geheimdienstkoordinator der Bundesregierung Klaus-Dieter Fritsche, CSU, der nach seinem Ausscheiden aus dem Amt für das Unternehmen Lobbyarbeit betrieben hat. Nach 2 Stunden hinter verschlossenen Türen, sagte die grüne Finanzpolitikerin Lisa Paus,
ein erstaunlich und, wie ich finde, auch erschreckend blauäugiges Bundeskanzleramt im Zusammenhang mit dem Thema Wirecard.
Denn Karl Theodor zu Guttenberg sei als Privatbesuch der Kanzlerin angemeldet gewesen, um dann doch aktives Lobbying für Wirecard zu betreiben. Bundeskanzlerin Merkel hatte am vergangenen Freitag dazu erklärt,
Das, was da passiert ist, muss natürlich aufgeklärt werden, das ist klar. Aber dass es passieren kann, dass man zu einem Zeitpunkt, wo man von solchen Unregelmäßigkeiten keine Kenntnis hat, man sich für ein Unternehmen auch einsetzt, das halte ich auch für gegeben. Es war ein DAX 30 Unternehmen und insofern haben wir da, glaube ich, nach dem damaligen Kenntnisstand verantwortlich gehandelt.
Auch der linke Fabio De Masi zog heute eine nüchterne Bilanz. Das Interesse an wirklicher Aufklärung sei nicht zu erkennen gewesen.
Das Kanzleramt hat seine Unkenntnis bezüglich der Heftigkeit der Vorwürfe gegen Wirecard dargestellt. Aber für mich bleibt die Erkenntnis, dass wir den Untersuchungsausschuss brauchen.
Dennoch haben sich die Grünen bislang nicht festgelegt, ob sie einen solchen wollen. Die Entscheidung soll erst nach der morgigen Sitzung getroffen werden. Auch die AfD fordert einen Untersuchungsausschuss. Doch FDP und Linke wollen diesen nur gemeinsam mit den Grünen einsetzen. Erschwert wird die Aufklärung bislang dadurch, dass viele Informationen aus dem Kanzleramt als vertraulich eingestuft wurden und nicht weiterverwendet werden dürfen. Dementiert hat dagegen die Bundesregierung Berichte, wonach sich der flüchtige Vertriebsvorstand Jan Masalek unter Aufsicht des russischen Auslandsgeheimdienstes in der Nähe von Moskau aufhalten soll. Dergleichen sei nicht bekannt, lautet die Antwort auf eine Anfrage des linken Politikers Fabio De Masi.
Volker Fintamer und jetzt weitere Meldungen des Tages in Kurzform. Sexualisierte Gewalt gegen Kinder soll künftig härter bestraft werden. Justizministerin Lambrecht, SPD, hat dazu jetzt einen Gesetzentwurf vorgelegt. Anita Fünfinger.
Es fängt schon bei der Wortwahl an. In dem neuen Gesetzentwurf von Justizministerin Christine Lambrecht steht nun nicht mehr der Begriff sexueller Missbrauch, sondern sexualisierte Gewalt. Das Unrecht der Taten soll klar beschrieben werden. Das Wort Missbrauch halten Experten schon lange für die falsche Umschreibung für das, was den Kindern widerfährt. Zweite Änderung: Aus einem Vergehen wird ein Verbrechen. Sexualisierte Gewalt gegen Kinder wird künftig als Verbrechen eingestuft. Der Strafrahmen reicht bis zu 15 Jahren Freiheitsentzug. Bislang waren es maximal 10 Jahre. Außerdem bekommen die Strafverfolger mehr Rechte und Möglichkeiten. Das Justizministerium senkt die Hürden für Online-Durchsuchungen bei mutmaßlichen Tätern. Telefone können leichter abgehört werden. Auch für die Opfer gibt es eine wesentliche Änderung. Die Verjährungsfrist beginnt mit Vollendung des 30. Lebensjahres des Opfers. Aus der Forschung ist bekannt, dass viele Betroffene erst Jahre oder sogar Jahrzehnte später über die Taten sprechen können. Die SPD-Justizministerin hatte stets betont, dass schärfere Gesetze allein nicht reichen. Lambrecht plädiert zusätzlich für eine ordentliche Präventionsarbeit. Kinder müssten stark genug sein, Nein zu sagen, und die Gesellschaft müsse ihnen auch zuhören.
Libanons Botschafter in Deutschland soll ein neuer Premier des Landes werden, Anne Almeling.
Der bisherige Botschafter des Libanon in Berlin, Mustafa Adib, soll Ministerpräsident werden. Seine Aufgabe sei es, in Rekordzeit eine Regierung zusammenzustellen und unverzüglich mit Reformen zu beginnen, sagte er in einer Fernsehansprache. Adib arbeitete seit 2013 als Botschafter in Deutschland. Der Jurist und Politikwissenschaftler ist der libanesischen Öffentlichkeit eher unbekannt, gilt aber als enger Vertrauter des früheren Regierungschefs Najib Mikati und gehört der politischen Elite des Landes an. Im Libanon werden die Spitzenposten unter den wichtigsten Religionsgruppen aufgeteilt. So soll der Präsident immer ein Christ, der Regierungschef ein Sunnit und der Parlamentspräsident ein Schiit sein. Für den Libanon ist es bereits der zweite Regierungswechsel in weniger als einem Jahr. Das Land leidet seit Monaten unter einer schweren Finanz- und Wirtschaftskrise, die viele Libanesen in die Armut getrieben hat. Die Explosion in Beirut hat diese Situation noch verschärft.
Wieder einmal hat die Hamas eine Waffenruhe nach den jüngsten Spannungen an der Gaza-Grenze aufgerufen. Tim Aßmann.
Man habe sich in indirekten Verhandlungen mit Israel auf eine Waffenruhe verständigt, teilte die Hamas im Gazastreifen mit. Die Palästinenserorganisation will der Erklärung zufolge die Situation an der Gaza-Grenze deeskalieren und unter anderem die Angriffe auf Israel mit Ballons, an denen Brandsätze hängen, einstellen. Im Gegenzug für die Waffenruhe seien Erleichterungen für die Bevölkerung im abgeriegelten Gazastreifen und Unterstützung bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie erreicht worden, so die Hamas-Stellungnahme. Der Golfstaat Katar hatte erneut zwischen Israel und der Hamas vermittelt. Von israelischer Seite gab es offiziell, wie auch schon bei ähnlichen Abkommen in der Vergangenheit, keine Bestätigung der Waffenruhe. In den vergangenen Wochen hatten fast täglich sogenannte Brandballons aus dem Gazastreifen Feuer in Israel ausgelöst. Außerdem waren auch wieder Raketen auf Ziele in Israel abgefeuert worden. Die israelische Armee hatte mit Luftangriffen reagiert. Im Gazastreifen wurde vor einer Woche der erste sogenannte lokale Corona-Ausbruch gemeldet. Seitdem werden täglich neue Fälle registriert. Experten warnen, dass ein größerer Pandemieausbruch in dem überbevölkerten und verarmten Palästinensergebiet eine medizinische Katastrophe wäre.
Trumps Ex-Berater Bannon muss sich wegen Betrugsverdacht vor Gericht verantworten, Antje Passenheim.
Bei der Videoschalte war auch Bannon selbst dabei, äußerte sich jedoch nicht. Der 66-Jährige war zusammen mit drei mutmaßlichen Komplizen vor knapp zwei Wochen festgenommen worden. Die New Yorker Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, dass sie Geld aus einer Online-Spendenaktion für den Bau einer Grenzmauer zu Mexiko zweckentfremdet haben. In der Crowdfunding-Kampagne unter dem Namen »Wir bauen die Mauer« seien mehr als 25 Millionen Dollar zusammengekommen. Bannon und die drei anderen sollen von dem Geld angeblich private Reisekosten und Kreditkartenschulden bezahlt haben. Bannon hatte bereits auf nicht schuldig plädiert. Seine mutmaßlichen Komplizen haben es nun auch getan. Bannon ist gegen 5 Millionen Dollar Kaution auf freiem Fuß. Er gehört zu den einflussreichen Stimmen im ultrakonservativen Lager der US-Politik. Der Mitbegründer der Internetplattform Breitbart hatte 2016 die Leitung von Trumps Wahlkampf übernommen. Ihm wird maßgeblicher Anteil an dessen Einzug ins Weiße Haus zugeschrieben. Nach Trumps Sieg wurde Bannon sein Chefstratege, musste aber kurz darauf seinen Hut nehmen. Der Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko war eines der wichtigsten Wahlversprechen des US-Präsidenten.
US-Präsident Trump solle nicht nach Kenosha im Bundesstaat Wisconsin kommen. Das fordert der dortige Gouverneur Sebastian Hesse.
Das passiert nicht alle Tage, dass der Gouverneur eines Bundesstaates einen US-Präsident bittet, nicht zu Besuch zu kommen. Tony Evers, jedoch der Gouverneur von Wisconsin, findet Donald Trumps für morgen geplante Visite in Kenosha keine gute Idee. Die Stadt am Ufer des Lake Michigan ist seit Tagen Schauplatz von Unruhen und Ausschreitungen. Anlass waren die Polizeischüsse auf den 29-jährigen schwarzen Jacob Blake. Trump, der die teils gewalttätigen Proteste in vielen US-Städten zum Wahlkampfthema gemacht hat, will sich morgen mit Sicherheitskräften in Kenosha treffen. Eine Begegnung mit der Familie von Jacob Blake ist offenbar nicht geplant. Blake wurde von 7 Kugeln in den Rücken getroffen, hat die Schüsse überlebt, bleibt aber wohl den Rest seines Lebens gelähmt. Die Stadt und der Staat Wisconsin fürchten, Trumps demonstrativer Schulterschluss mit den Sicherheitskräften von Kenosha könnte von den Demonstranten als Provokation begriffen werden und für weitere Ausschreitungen sorgen. In einem offenen Brief bat Gouverneur Evers daher den Präsidenten, auf den Trip zu verzichten. Das Weiße Haus bekräftigte jedoch, Trump wolle so wörtlich den Wiederaufbau und die Heilung der Stadt vor Ort unterstützen.
Und damit an die Frankfurter Börse. Von dort berichtet Konrad Busen.
Rund 5,5% hat der DAX im Lauf des Monats August dazu gewonnen. Jetzt steht er bei 12.945 Punkten. Aber von echtem Wachstum, starken Unternehmensgewinnen ist das nicht getrieben, sondern vor allem vom billigen Geld der Notenbanken, den super niedrigen Zinsen. Dass die noch lange dort bleiben werden, wo sie jetzt sind, bei nahe Null, darauf lassen auch die neuesten Inflationsdaten aus Deutschland schließen. Der Anstieg der Verbraucherpreise ist nämlich gleich Null. Christoph Zeuner, Chefvolkswirt bei der Fondsgesellschaft Union Investment.
Derzeit drückt vor allem die Mehrwertsteuersenkung die Statistik nach unten und stört Muster, die wir normalerweise über die Sommermonate gewohnt sind.
Aber auch ohne den Faktor Mehrwertsteuer rechnet der Volkswirt nicht mit bald stark steigenden Preisen.
Die gesamtwirtschaftliche Lage ist einfach noch nicht stabil genug, die Unsicherheit zu hoch, die Investitionen zu schwach, um hier mit anderen Zahlen auf absehbare Zeit rechnen zu können.
Übrigens, Stichwort billiges Geld der Notenbanken. Dass das die Finanzmärkte stabilisiert, darüber ist sich die Börse einig. Aber hilft es auch der Wirtschaft? Neueste Daten zur Geldmenge weisen darauf hin, dass zwar zurzeit 14% mehr Geld im Umlauf ist als letztes Jahr, Unternehmen und Haushalte aber sparen lieber, statt das Geld auszugeben. Wobei viel Geld im Umlauf, das lädt auch ein zu Fusionen und Übernahmen. Heute hat der Bericht, dass der französische Versorger und Entsorger Veolia den Konkurrenten Suez übernehmen will, den Aktienkurs von Suez um 18,5% in die Höhe getrieben.
Konrad Busen war das von der Frankfurter Börse. Diese Worte werden in die Geschichte eingehen. Wir schaffen das, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel vor 5 Jahren, als Hunderttausende Flüchtlinge nach Europa kamen. Die AfD hat diese Worte später als Geschenk bezeichnet und selbst die Kanzlerin will sie, freilich aus anderen Gründen, heute so nicht mehr wiederholen. Alex Krämer schaut für uns zurück.
Kurze Hauptsätze sind normalerweise nicht so Angela Merkels Sache. Deshalb bleibt es im Kopf, wenn sie dann doch mal einen ausspricht.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das.
Zum ersten Mal so gesagt am 31. August 2015, oft wiederholt auf Pressekonferenzen und in Interviews.
Merkel wollte mit Sicherheit das Land motivieren. Und sie wollte die Kräfte dieses Landes abrufen,
sagt Albrecht von Lucke, Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Gelungen ist das nicht. Ziemlich schnell wurde klar, dass der Satz polarisiert. AfD-Mann Alexander Gauland zum Beispiel baute ihn in seinem Sinne um.
Wir schaffen das, sagt Frau Merkel. Nein, wir wollen das gar nicht schaffen.
Merkel hat es Gauland und anderen leicht gemacht, sagt Politikwissenschaftler von Lucke, denn der Satz habe ein Vakuum hinterlassen. Wir schaffen das, aber wer ist wir und was ist das? An ihrem Umgang mit Corona sehe man, dass Merkel was gelernt hat, sagt Lucke, der im Übrigen 2 weitere Sätze für deutlich problematischer hält als Wir schaffen das. Der erste stammt von Horst Seehofer, war eine Reaktion auf Wir schaffen das. Herrschaft des Unrechts, schimpfte der damalige CSU-Chef.
Hätte es den Konflikt von Horst Seehofer mit dem Satz Wir leben in einer Herrschaft des Unrechts auf die Spitze getrieben nicht in der Union gegeben, hätte es eine gemeinsame Lösung dieser Krise gegeben, dann hätte es den Aufstieg der AfD für mein Verständnis nicht gegeben. Will sagen, für diese Zerrüttung des Parteiensystems ist nicht in erster Linie die Kanzlerin zuständig, sondern allemal zuerst die CSU.
Der zweite, aus Luckes Sicht wirklich problematische Satz, kam dann aber doch von Angela Merkel selbst.
Der eigentlich gefährliche Satz war der Satz, dann ist das nicht mehr mein Land, wenn wir es nicht schaffen. Weil sie damit deutlich machte, wenn ihr das nicht tut, was ich von euch will, auch wenn ich es vielleicht noch gar nicht hinreichend klar ausformuliert habe, dann seid ihr nicht mehr das Land, was ich mir wünsche. Das hatte schon eine Tonlage, bei der man durchaus mit Fug und Recht sagen konnte, das geht fast in demokratischer Hinsicht zu weit.
Wir schaffen das. Es ist eine Herrschaft des Unrechts. Dann ist das nicht mehr mein Land. 3 Sätze, mit denen sofort die Anspannung von 2015-16 wieder hochkommt. Ein Satz aus diesem Jahr, Frühjahr 2020, hätte damals auch ganz gut gepasst. Er stammt von Jens Spahn. Wir werden einander viel verzeihen müssen.
Der Bericht war das von Alex Krämer. Am Wochenende hatten Katja Kipping und Bernd Rixinger, die linken Parteichefs, angekündigt, sich von ihrem Amt zurückzuziehen. Auf dem Parteitag Ende Oktober in Erfurt muss nun eine neue Parteispitze gewählt werden. Heute haben sich beide gemeinsam zu ihrem Rückzug geäußert. Panagiotis Gavrilis hat die Einzelheiten.
Noch knapp 2 Monate sind Katja Kipping und Bernd Rixinger Parteivorsitzende der Linken von insgesamt 8 Jahren. Nun soll Schluss sein, das hatten die beiden bereits am Wochenende angekündigt.
Ich bin keinesfalls irgendwie amtsmüde und bin auch gar nicht gezwungen worden, von der Partei jetzt aufzuhören, sondern es hat viel mit persönlicher Lebensplanung zu tun, hat aber auch viel damit zu tun, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist für einen Stabwechsel.
Katja Kipping erklärte ihren Schritt, nicht noch einmal kandidieren zu wollen, unter anderem so.
Diese Entscheidung habe ich aus Respekt vor der innerparteilichen Demokratie, vor der Satzung getroffen. Unsere Regeln sehen vor, dass jedes Amt ein Amt auf Zeit ist und es ist auch gut so.
Losgelöst, fast locker blicken sie auf 8 gemeinsame Jahre zurück. Spaltung der Partei abgewendet, sie aus ihrer Sicht modernisiert. Unter ihnen gab es den ersten linken Ministerpräsidenten, zählen sie selbstbewusst auf, ungeachtet der Spannungen, die nach wie vor innerhalb der Partei existieren. Sie wissen, mit ihrem Rückzug geht es für die Linke um nichts Geringeres als um eine Richtungsentscheidung. Wohin steuert die Partei und vor allem mit wem? Aktuell ist ein Frauenduo im Gespräch. Die Fraktionsvorsitzende der Linken in Hessen, Janine Wissler, und Linken-Chefin in Thüringen, Susanne Hennig-Welsow. Auch der Name des stellvertretenden Parteivorsitzenden Ali al-Dailami aus Hessen kursiert. Auch den ersten parlamentarischen Geschäftsführer der Linksfraktion im Bundestag, Jan Korte, eher Reformer, können sich einige an der Spitze vorstellen. Zu möglichen Namen und Präferenzen wollten sich die scheidenden Vorsitzenden nicht äußern, nur so viel.
Ich denke, es wird demnächst auch entsprechende Kandidaturen ganz offiziell geben, aber wir werden jetzt nicht mit einer feudalen Geste unsere Nachfolger entsprechend vorschlagen.
Die Linke will anders als CDU und SPD weniger Zeit dafür aufwenden, ihre neue Spitze zu finden. Ende Oktober, in knapp 2 Monaten, soll auf dem Parteitag in Erfurt, sofern er pandemiebedingt überhaupt stattfinden kann, ein neuer Vorstand gewählt werden. Die Ausgangslage, sie bleibt komplex. Ost und West, PragmatikerInnen, ReformerInnen, Parteilinke, die Vorgabe, dass es mindestens eine Frau im Vorsitz gibt, all das dürfte die Suche nach einer neuen Führung nicht leichter machen. Aber auch die Konflikte, die sich seit Jahren immer wieder ausdrücken, rund um das Lager von Sarah Wagenknecht. Für den scheidenden Bernd Rixinger steht fest, was die Neuen auf jeden Fall können müssen.
Ich glaube, man braucht einen klaren Kompass für linke Politik, eine hohe Fähigkeit zu integrieren. Ich glaube immer, dass es unser Verdienst war und das müssen alle Vorsitzenden machen. In einer linkspluralistischen Partei muss man das Gemeinsame in den Vordergrund bringen.
Die noch Vorsitzenden wollen noch die Zeit nutzen, ihre Vision vorzustellen. Mehr Klimaschutz, ein radikaler sozial-ökologischer Umbau der Wirtschaft, mehr Sozialstaat. Geht es nach Kipping, so müsse die Linke langfristig auch ans Mitregieren denken.
Nicht als Selbstzweck, sondern weil die grundlegenden Krisen unserer Zeit wie Klimakrise, Rechtsruck, militärische Eskalation und soziale Spaltung einfach einen grundlegenden Politikwechsel erfordern. Um den wird es nur mit einer starken Linken geben.
Die Linke war bei der letzten Bundestagswahl auf 9,2% gekommen. In aktuellen Umfragen liegt sie nur noch zwischen 6 und 9%. Manche sagen sogar, der Einzug in den Bundestag gilt als ungewiss.
Panagiotis Gavrilis über die Linkspartei, die sich jetzt eine neue Führung suchen muss. Die Proteste in Belarus, sie gehen mittlerweile in die 4. Woche. Auch am zurückliegenden Wochenende waren wieder Tausende auf die Straße gegangen, trotz massiver Polizei- und Militärpräsenz. Der unter Druck stehende Staatschef Lukaschenko wendet sich unterdessen immer stärker hilfesuchend in Richtung Russland. Florian Kellermann.
In der ersten Septemberhälfte wird der amtierende belarussische Präsident Alexander Lukaschenko zu einem Staatsbesuch nach Moskau reisen. Das erklärte der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow heute gegenüber Journalisten. Damit unterstrich Peskow noch einmal, dass Russland den belarussischen Amtsinhaber angesichts der Massenproteste im Nachbarland stützen will. Schon vergangene Woche hatte der russische Präsident Wladimir Putin erklärt, in Russland stünde ein Kontingent an Sicherheitskräften bereit, das in Belarus eingreifen und Lukaschenko helfen könne. Das sei im Moment allerdings nicht notwendig, erklärte Peskow heute. Wir sehen, dass die Rechtssicherheitsorgane der belarussischen Regierung die Situation ausreichend unter Kontrolle haben. Sie lassen Provokationen nicht zu, die es geben kann, wenn sich viele Menschen versammeln. Zur gestrigen Demonstration in Minsk kamen wieder über 100.000 Regimegegner. Sie forderten, dass die Präsidentschaftswahl von vor 3 Wochen wiederholt wird, nach demokratischen Spielregeln und unter internationaler Beobachtung. Denn führende Oppositionspolitiker waren gar nicht als Kandidaten zugelassen worden. Und auch die Auszählung der Stimmen wurde nach Einschätzung von Beobachtern massiv gefälscht. Die Polizei nahm gestern landesweit über 200 Menschen fest. Wie brutal sie dabei mitunter zu Werk ging, zeigt der Fall von 2 Fußballspielern des Profiklubs Krumkatsche. In einem Video ist zu sehen, wie sie von Mitarbeitern der Polizei in Zivilkleidung zusammengeschlagen wurden. Bei einem Spieler sei der 3. Halswirbel angebrochen, erklärte der Präsident des Vereins. Alle Festgenommenen müssen nun mit Anklagen rechnen, wegen der Teilnahme an einer nicht genehmigten Demonstration. Der amtierende Präsident Lukaschenko sagte dazu heute bei einem Treffen mit dem Vorsitzenden des Obersten Gerichtshofs: Ich bin zu jeder Wette bereit, dass nirgendwo die Gerichte so unabhängig sind wie in Belarus. Ich bewahre euch Richter davor, dass ihr unangenehme Telefonanrufe bekommt und beeinflusst werdet. Ja, wir haben ein etwas autoritäres Gesellschaftssystem. Aber der Präsident blickt auf die Gerichte wie auf seine eigenen Kinder. Er schützt sie. Das belarussische Regime setzt indes seine Taktik fort, Anführer der Oppositionsbewegung gezielt zu verfolgen. So wurde heute der Co-Vorsitzende des Streikkomitees des Kali-Produzenten Belarus Kali in Soligorsk festgenommen. Schon vor einigen Tagen hatte Anatoli Bokun gegenüber Radio Svoboda gesagt: Uns wird mit Entlassung gedroht. Für zwei Mitarbeiter sind die entsprechenden Entlassungspapiere schon bei der Gewerkschaft eingegangen. Der Streik geht dennoch weiter. Wir fördern in den Bergwerken derzeit weniger als üblich. Dies will die Staatsmacht offenbar unbedingt ändern. Belaruskali gilt als eines der wichtigsten Unternehmen des Landes. In den vergangenen Tagen wurde immer deutlicher, wie sehr die politische Krise der Wirtschaft schadet. Zahlreiche IT-Unternehmen kündigten bereits an, sie würden ihr Geschäft ins Ausland verlegen. In den vergangenen Jahren war die IT-Branche ein Zugpferd der belarussischen Wirtschaft.
Florian Kellermann zur Lage in Belarus. Nach fast 30 Jahren an der Macht hat der Präsident von Montenegro, Djukanovic, eine herbe Niederlage einstecken müssen. Bei der Parlamentswahl am Sonntag verfehlte die Regierungspartei DPS zusammen mit ihren potenziellen Partnern die absolute Mehrheit. Clemens Fehrenkotte hat die Einzelheiten.
Jubel bei den Oppositionsparteien. Vor der Wahlkampfzentrale der kleinen Bürgerrechtsbewegung URA stiegen Feuerwerksraketen in den nächtlichen Himmel. Das Wahlergebnis hatte dem Lager der Oppositionsparteien zum ersten Mal seit 1991 die Perspektive eines Regierungsmandats eröffnet. Dritan Abasovic, Vorsitzender der Bürgerbewegung Vereinte Reformaktion URA. Wir haben gesagt, dass wir Geschichte schreiben werden und wir haben das gemacht. Wünsche allen Glück, auch den Menschen, die trotz alledem für die DPS von Djukanovic gestimmt haben. Sie sind keine Staatsfeinde, aber die Mafia wird nicht mehr Montenegro regieren. Wie die staatliche Wahlkommission nach Auszählung von über 98,5% der Stimmen am Vormittag in der Hauptstadt Podgorica bekannt gab, erreichte die Demokratische Partei der Sozialisten, DPS, von Djukanovic nur noch 35%, das schlechteste Ergebnis seit 1991. Das Lager der drei Oppositionsparteien kam auf insgesamt 50,5% der Stimmen. So erhielt die stärkste Oppositionsgruppierung, das pro-serbische Bündnis für die Zukunft Montenegros, 32,5%, das Bündnis um die Demokraten Frieden ist unsere Nation 12,5% und die Bürgerrechtsbewegung URA 5,5%. Noch in der Wahlnacht versicherte der Vorsitzende Zdravko Krivopacic, Chef der größten oppositionellen Koalition für die Zukunft Montenegros, ein Universitätsprofessor und politischer Neuling: Unser erstes Ziel lautet, dass wir die Hand der Versöhnung reichen. Die Hand der Versöhnung soll die Grundlage unserer Koexistenz sein. Das bieten wir allen an. Denn ohne die Hand der Versöhnung gibt es kein qualitatives Montenegro. Dieses Mal bieten wir das, was selbstverständlich ist, dass alle nationalen Minderheiten dem Sieger beitreten. Sollten sich die politisch heterogenen Oppositionsgruppierungen auf ein gemeinsames Koalitionsprogramm einigen können, wäre die knapp 30-jährige Regierungsmacht der Partei von Staatspräsident Djukanovic beendet. Djukanovic versicherte bereits gestern Nacht, dass seine Partei und er das offizielle Wahlergebnis anerkennen würden. Zugleich betonte er: Wie auch immer morgen unsere Position im montenegrinischen Parlament sein wird, bleibt die Demokratische Partei der Sozialisten ein unerschütterlicher Kämpfer für die europäische Zukunft Montenegros. Wir sind der Meinung, dass wir in allen den vergangenen Jahren einen ernsthaften Schritt in diese Richtung gemacht haben. Montenegro ist auf gewisse Weise zu einem Leuchtturm auf dem europäischen Weg geworden, wenn es um die Region des westlichen Balkans geht. Das offizielle Wahlergebnis kommt in der rund 600.000 Einwohner großen ehemaligen jugoslawischen Teilrepublik, die sich 2006 von Serbien getrennt hat und seit 2017 NATO-Mitglied ist, einem innenpolitischen Erdbeben gleich. Erstmals hatte die einflussreiche serbisch-orthodoxe Kirche vor den Wahlen eindeutig Partei ergriffen und zur Wahl der Opposition aufgerufen. Sie sah sich durch das umstrittene Kirchengesetz bedroht, das die Besitztümer der Kirche in Montenegro nationalisieren soll.
Der Bericht war das von Clemens Fehrenkotte. Ja, fehlt noch die Presseschau der morgigen Tageszeitungen. Ingrid Tramm hat sie zusammengestellt. Gelesen wird sie von Silvia Sistermanns.
Viele Zeitungen kommentieren die Ausschreitungen am Reichstagsgebäude in Berlin. In der Volksstimme aus Magdeburg heißt es: Ein paar hundert Spinner und Reichsbürger, die die Treppe zum Reichstag erreicht haben, schaffen es, die Botschaft des Tages für die politisch Verantwortlichen verklingen zu lassen. Dabei haben sie nur deutlich gemacht, dass Sicherheitskräfte und Sperrlinien vor dem Parlament fehlten. Anderer Meinung ist die Rhein-Pfalz aus Ludwigshafen. Reichskriegsflaggen und Nazisymbole auf den Stufen zum Parlament sind verstörend und bergen eine vergiftete Symbolkraft. Man muss diese Maßlosigkeit ernst nehmen. Man sollte aber nicht daraus den Schluss ziehen, dieser Staat sei in seinen Grundfesten erschüttert. Die Neue Osnabrücker Zeitung äußert sich besorgt. Von Reichsbürgern und Rechtsextremisten war nichts anderes zu erwarten. Dass aber offenbar auch viele andere Bürger mitmachten, lässt Böses ahnen. Wer Seite an Seite mit dubiosen Gestalten marschiert, begibt sich ins Zwielicht. Die Süddeutsche Zeitung führt aus, es ist ein breites, ein derzeit in alle Richtungen wachsendes Milieu, das durch den Verschwörungsglauben eng zusammengeschweißt wird. Der wehrhafte Rechtsstaat täte gut daran, dem mit Macht entgegenzutreten, mit Manpower und klarer Sprache. Die badischen neuesten Nachrichten notieren vor dem Hintergrund der Diskussion über eine Erweiterung der Bannmeile. Das Reichstagsgebäude muss das bleiben, was es seit dem Umzug des Bundestags nach Berlin 1999 ist. Ein offenes, aber friedliches Haus, in dem ernsthaft um die beste Lösung für das Land gerungen wird. Alles andere wären Weimarer Verhältnisse. Wie die Erste Republik endete, ist hinlänglich bekannt, mit der Abschaffung aller Grundrechte. Auch die Ludwigsburger Kreiszeitung warnt vor Korrekturen und erinnert, die alte Bonner Bannmeilenregelung mit ihrem Totalverbot entstammte dem Obrigkeitsstaat. Ihr da oben, wir da draußen. Es ist gut, dass sie mit dem Hauptstadtumzug nach Berlin gekippt wurde. Die neue Regelung gibt für dieses Areal zwar keine generelle Demonstrationsfreiheit, wie sie sonst überall gilt, ist aber viel liberaler und ziert die Hauptstadt Berlin auch im internationalen Vergleich. Den Triumph, das wieder abgeschafft zu haben, sollte man den Rechten nicht gönnen. Nun noch ein Blick in die Märkische Oder-Zeitung zum Gasstreit im Mittelmeer. Griechenland sei nicht unschuldig. Der Streit um die riesigen Meeresflächen, die Griechenland wegen seiner vielen Inseln für sich beansprucht, ist nicht neu. Aber er flammt durch die großen Erdgasvorkommen wieder auf, an denen auch die Türkei beteiligt werden könnte. Möchte letztlich, muss den beiden langjährigen Feinden klar sein, dass keine Seite allein die Vorkommen ausbeuten kann.
Dankeschön, Silvia Sistermans. Ja, und damit geht die Sendung Das war der Tag hier im Deutschlandfunk zu Ende. Dankeschön fürs Zuhören, danke für Ihr Interesse, sagt Jörg Münchenberg. Kommen Sie noch gut durch diese Nacht. Musik